Sie dürfen nur 57 Wörter mit dem und dem Abstand. Und wenn es mehr als eine Seite ist, dann verbrenne ich das sofort und gebe es meinem Hamster zu fressen.
Dein Kreativdate mit Chris und Sebi.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Da sind wir wieder. Willkommen bei eurem Kreativdate.
Oh, ich freue mich voll. Ich habe richtig Bock.
Ja, ich auch. Vor allem aber auch, weil wir so nettes Feedback. Nein, ich muss korrigieren, du bekommst so nettes Feedback. Ich will mich ja nicht beschweren. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt fangt bitte nicht an, mich hier auf Insta anzuquatschen. Das ist auch gut, dass ihr das bei Chris, das ist irgendwie alles cool. Aber ich fand das irgendwie so nett. Du hast mir dann so eine minütige Sprachnachricht draufgegeben. So, ja, ich wollte dich nur informieren. Wir kriegen ganz viele Nachrichten und die finden es gut, dass wir weitermachen. Tschüss. So, also insofern.
Nein. Oh, ich habe das ganz liebevoll, habe ich dir das draufgesprochen. Vor allem ein Feedback von einer Hörerin, die gesagt hat, dass sie dich unfassbar lustig findet und dass du der Grund bist, warum sie ganz oft ganz laut lachen muss, wenn sie unseren Podcast hört und dass sie das toll findet, dass wir weitermachen.
Also ich finde mich ja hoch seriös in dem, was ich sage, aber okay. Okay, unfreiwillig komisch.
Das wäre richtig ein Fluch, weil man eigentlich gar nicht lustig sein will und alle immer so lachen und man will aber einen Punkt machen und meint es eigentlich total ernst.
Geil, wenn man so eine ganz ernste Geschichte erzählt und alle so, ja. Geiler Punkt.
Ja.
Nee, ich, das ist schon in Ordnung, das ist ein Preis mit drin. Das war schon immer so. Ich hatte immer, schon als Kind wollte ich immer Leute zum Lachen bringen. Ich hatte zwischendurch auch mal so einen Spleen, das ist aber schon 10 Jahre oder so her, dass ich drüber nachgedacht habe, weil ich ja auch gut schreiben und texten und so kann, ob ich so comedianmäßig das machen würde. Und sehe halt jetzt gerade einen Kollegen, der neben seinem Beruf Comedian wird oder Komiker, keine Ahnung, wie er sich nennt. Ich finde ihn unheimlich lustig und sehe jetzt halt auch, was das für eine Arbeit einfach ist, ne?
Ja.
Und nur weil man nett Anekdoten erzählen kann, heißt es ja nicht, dass man das auf einer Bühne kann. Insofern, ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg nicht eingeschlagen habe, aber es ist schon in Ordnung, wenn man mich lustig findet. Das ist ja ein schönes Kompliment.
Ich finde dich auch lustig.
Humor
ich kann auch immer sehr über dich lachen. Nein, mit dir natürlich.
Ja, du lachst mich sehr gerne aus und es ist auch in Ordnung.
Wie geht's dir denn?
Ich habe einen neuen Mac und gerade haben wir jetzt hier noch eine Viertelstunde rumgedoktert, weil wieder irgendwas nicht ging. Ich mag ja Apple sehr und iOS mittlerweile. Ich habe es früher gehasst. Aber die haben halt immer ihre Spleens. Ne? Wenn die nicht wollen, dass du ein Programm verwendest, aus Gründen, dann kannst du das auch nicht verwenden. Und unser Aufnahmeprogramm, das kackt hier ständig auf dem Mac ab. Aber ich sehe zumindest eine Tonspur.
Man kann sagen, du hast Apple gehackt, oder? Können wir das so festhalten?
Ja, ich bin ein großer Hacker. Ich bin ein großer Hacker.
Ja, bist du. Du hast
alles,
es geschafft.
Alles mit Hack. Ja. Bin der einzige Hack-Vegetarier, bin ich.
Aber ansonsten geht's dir gut. Du hast sogar schon einen Spaziergang gemacht, hast du eben erzählt.
Das Kind zur Schule gebracht, Kaffee geholt und dann einen sehr schönen Spaziergang in der Sonne gemacht. Da zehre ich gerade auch noch ein bisschen von. Deswegen lasse ich mich jetzt auch von dieser Technik hier nicht abfacken. Und es kommt wieder Sonne, es ist hell.
Ist schön. Ja, wunderbar. War nach Karneval, waren da auch so viele um euch rum jetzt krank oder sind krank? Weil ich habe das Gefühl, bei uns sind gerade alle krank.
Alle krank.
Alle, ne?
Gestern sagte eine Kollegin, wer nicht positiv danach war, war nicht dabei.
Ja. Ey, wir waren nicht dabei und wir haben trotzdem Corona in der Haus, ne? Ja.
Ja, ich war dabei, ich hatte kein Corona, ich habe mich sehr häufig getestet, weil ich dachte, weil ich hatte es bisher ja noch nicht. So, klopf, klopf nochmal, ne? Schönen Gruß an den
Schnitt. Warte mal, stopp. Du hattest noch nie Corona?
Nein.
Doch, du hattest doch schon mal Corona.
Nö.
Doch.
Ja, du musst es wissen.
Ich weiß es doch besser als du. Hä? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass du es auf jeden Fall schon mal hattest. Nee.
Ich bin mir nicht sicher, aber als der ganze Spuk losging, war ich mal richtig fies krank.
Ja.
Das weiß ich aber nicht. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber soweit ich weiß, gibt es ja so Antigen-Tests, die man machen kann, um zu checken, ob man das schon mal hatte. Vielleicht ist das auch Unsinn.
Ja.
Aber die kosten halt ein paar hundert Euro. Ja. Und das ist es mir dann auch nicht wert.
Ich glaube, inzwischen kannst du die auch bei DM kaufen.
Ja?
So ein Testkit und das kann man dann ins Labor schicken. Aber ich glaube, das kostet auch 50 Euro oder so. Ja. Ist jetzt nicht so ganz günstig.
Das war nämlich damals mit der Schweinegrippe genauso, als das hier so ein Riesenthema war. Da war ich nämlich auch so richtig hart krank, so richtig eklig und so auch noch nie erlebt, so eine Krankheit so. Und da dachte ich auch, ja, da war auch so ein Antigen-Test für 300 Euro. Wo ich dachte, ja, und jetzt, weißt du, dann kann ich das in meinen Lebenslauf schreiben oder was. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Survivor auf Schweinegrippe.
Genau. Ich kriege jedes Virus, aber ich überlebe es, lieber Arbeitgeber.
Ja, genau, aber wie krass. Also da bist du, glaube ich, echt die absolute Ausnahme, die es wahrscheinlich dann noch nicht, zumindest nicht nachgewiesen hatte.
Was ich so gemein finde, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme, wahrscheinlich, weil ich Lebenslauf gesagt habe. Für einen Kunden, für den ich arbeite, die IT-Abteilung, die schickt immer so Fake-Mails mit so Links. Und wenn man da draufklickt, dann sagt, dann kommt dann so eine offizielle Seite, die sagt, du dummer Hund, warum hast du da draufgeklickt?
Ja, das habe ich auch schon. Und wenn du die meldest, das heißt, wenn du zurück, also quasi das in den Spam-Ordner packst, dann kriegst du so eine Jubelmail, richtig mit Konfetti und echt? So.
Nee, das kenne ich nicht. Verstanden. Aber was du ich so asozial finde, ich meine, die müssen sich ja in der IT-Abteilung überlegen, wie bringen wir die Leute dazu, da drauf zu klicken. So, und hier, du hast einen Plasma-Fernseher gewonnen, wie in den 90s, das checkt halt jeder. Und was ich aber so perfide finde, wirklich, muss ich an der Stelle mal sagen, die schicken immer so Mails, von vermeintlichem Vorgesetzten, ich habe ja keinen Vorgesetzten, deswegen fallen mir die dann auch auf, der dringend ein Jahresgespräch außer der Reihe machen will.
Ja.
Was so ein Moment ist, wo ich so denke, ey, wenn ich das als Mitarbeitender bekommen würde, so Alter, je nachdem, du weißt ja nicht, was du für ein Verhältnis hast zu deinem Vorgesetzten, ne? Und heute war eine Mail dabei, wir sind hier in unserer internen Stellenbörse auf dich gestoßen und haben einen geilen Job hier intern, den wir dir gerne geben würden. Und das fand ich auch, also ich meine, ich weiß ja, dass ich bin Externer, dass ich nicht betroffen bin, aber auch mit so einer persönlichen Ansprache, wo ich auch dachte, wie gemein ist das, weißt du? Dann bist du hier vielleicht jetzt nicht so ein Digital Pro, sondern du bist dann halt so eine Renate irgendwie, die eigentlich schon seit 10 Jahren davon träumt, einen anderen Job zu machen, weil im Konzern, das findest du nicht mehr so geil und das Team ist nicht so cool. Und dann macht die morgens ihren Rechner auf und dann sieht sie diese Mail, fühlt sich total gesehen, gewertschätzt, denkt, ach geil, ich habe eine Perspektive. Vielleicht steht sie nur auf und erzählt das dann dem Helmut, der auf der Couch sitzt. Helmut, endlich kann das Leben losgehen. Und dann klickt ihr da drauf und dann steht dann, du dusselige Kuh, warum hast du da drauf geklickt? So,
oh. Wir haben jetzt einen Trojaner auf dem Rechner. Genau. Scheiße. Übrigens, Zeitnot wegen dem Jahresgespräch außer der Reihe ist jetzt ja auch gerade in der Gemengelage auch recht heikel,
finde ich. Ja, eben, von überall, werden Leute irgendwie so entlassen und
unfassbar,
spielen.
Unfassbar, also, was da abgeht.
Verrückt, ja. Verrückt. Hast du schon mal einen Trojaner auf deine Geräte drauf?
Also nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß, dass es gab ja mal so eine Welle von, ich glaube, die Dropbox ist mal gehackt worden und sämtliche Benutzerdaten sind geklaut worden. Und da konnte man quasi tracken, ob deine Daten auch dabei waren und die sind auf jeden Fall damals gezockt worden. Und ich bekomme auch immer seltsame Spam-Mails. Also ich irgendwo sind meine Daten, glaube ich, mal verkauft worden. Aber
ich hatte, also da
Trojaner
muss ich zwei sagen,
hatte ich noch nicht.
Zwei Sachen kann ich dazu sagen, hat jetzt nichts mit Schreiben zu tun, aber das habe ich sehr langsam. Wenn ihr uns zuhört, wenn jetzt neue Leute dabei sind, ja, wir reden über das Schreiben, aber wir reden auch über anderes. Lebt damit oder halt nicht. So. Ich hatte selber mal einen, da war ich aber noch, da war ich relativ frisch mit meiner, also mit meiner Frau, damaligen Freundin zusammen. Und da hatte ich auf meinem Rechner, also noch so ein PC, so ein altes mit Röhrenbildschirm und so. Ging da gerade eine Türklingel?
Nee, das war eine eingehende Mail.
Ah, okay, dann höre ich sie kommen. Okay, ich dachte schon, ich höre klingeln.
Ich höre sie kommen.
Siehst du diese Feen überall? Und da gab es einen Trojaner, der hieß BND-Trojaner. Und der war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, deswegen konnte man darüber auch noch nichts im Netz finden. Und der ging so, dass der sich auch über so Phishing-Mails auf deinen Rechner installiert hat. Und dann hat er deinen Bildschirm, also deinen Rechner, komplett vollflächig geblockt. Oh, also wie so
Horror.
Ein Bild, was auf deinem Bildschirm ist. Und du kommst halt auch nicht raus. So, der ist halt einfach. Also das war auch Riesentamtam. Da musste ich IT mir besorgen und so und Festplatten sichern. Das war richtiger Abfuck. Oh, das Ding und das gemeine, perfide, schweinige daran war, da stand drauf, das war offiziell, natürlich nicht offiziell, aber inoffiziell, es sah so aus wie vom BND, also vom Bundesnachrichtendienst, mit dem Hinweis, dass sie rausgefunden hätten, dass ich kinderpornografische Inhalte mir angeschaut hätte.
Ach, wow.
Und
oh Gott, da kriegt man ja direkt
ja.
Schnappatmung, auch
ja,
wenn man
weil
gar nichts verbrochen
man weiß,
hat.
Ja, genau, man weiß ja in dem Moment, also ich hoffe es für alle, die da draußen sind, dass man in dem Moment und auch für alle anderen Kids und so, dass man weiß, dass das ja nicht stattgefunden hat. Also man weiß ja, man hat sich das definitiv nicht angeguckt, weil man ist ja kein kranker Bastard so. Aber wenn du dann in so einer Beziehung bist, der Rechner ist einfach lahmgelegt und das Einzige, was da halt ist, ist dieses Bild, wo draufsteht,
oh
Kinderpornografische Inhalte, boah, mir wurde heiß und kalt, ne? Weil ich dachte, fuck, offiziell. Ja. Und da war ich ja noch nicht so krass erfahren, weil das, da ging das so gerade so ganz krass los mit diesen Phishing-Trojaner-Geschichten. Und ich wurde halt nur dann skeptisch, weil dann stand unten, wir können sie aber freischalten, wenn sie irgendwie 500 Euro hier an folgendes Konto überweisen.
Ja.
Und da dachte ich auch, ja, was ist das denn für eine? Und erstmal habe ich wirklich überlegt, was ist denn das bitte für ein Institut der BND? So, ja, sie sind ein Pädophiler, aber wenn sie mir 500 Euro geben, sage ich es keinem. So,
what? Ja, das ist krass. Ja. Aber was ich eben gedacht habe, ist, wenn du wirklich pädophil bist, dann ist das natürlich eine sehr abschreckende Maßnahme. Dann wirst du nicht zum ITler gehen und sagen, hier, entsperr mir mal meinen Rechner und sicher mir mal meine Festplatten und so, ne?
Ich habe das auch alles selber gemacht. Ich habe die Festplatte raus, ich habe mir irgendwelche Software besorgt, habe dann, ich weiß gar nicht mehr wie, also halt an so einem Turm Festplatte rausgebaut, das irgendwo anders eingebaut, um dann das da nochmal zu cleanen und so. Weil ich habe gesagt, ich war beim ITler, aber mir fällt gerade ein, war ich gar nicht, weil mir das so unangenehm und peinlich war. Weil das kannst du ja dreimal sagen, weißt du, das ist halt so, es steht halt da und da steht offiziell BND drüber. Da kann, also, boah, und dann war, ist mir wirklich aber auch nochmal ein Stein vom Herzen gefallen, als ich dann gesehen habe, dass das so eine Riesenwelle war und ganz viele betroffen und man wurde auch gewarnt, offiziell dann nochmal irgendwie auch in den Nachrichten, dass das halt umgeht und so. Boah, das war richtig scheiße.
Ja, mir wird da wirklich immer heiß und kalt, obwohl ich weiß, ich habe nichts gemacht, das kann nicht sein, aber trotzdem ist direkt dieses Gefühl von guilty. Ich bin schuldig. Ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Mail bekommen, wo drin stand, dass sie mich jetzt die letzten Wochen über meine MacBook-Kamera gefilmt haben, auch in sehr peinlichen Situationen und so. Und ich war direkt so, wow, scheiße. Und dann ist mir natürlich mit ein bisschen Abstand klar geworden, okay, das ist natürlich Spam, aber
kriegst du deine Kamera ab seitdem?
Ich weiß und ich habe gehört, dass ganz viele Menschen aus dem Silicon Valley das machen. Und ich bin manchmal auch wirklich geschockt, wenn mein Mann und ich uns über ein Thema unterhalten und dann wird mir kurze Zeit später in irgendeinem Artikel oder so die passende Werbung dazu ausgespielt. Obwohl ich das nicht gegoogelt habe und es in keinem Kontext zu irgendeiner Abfrage steht.
Das kann man aber irgendwo in den Datenschutzbestimmungen von so Insta, Facebook, Meta und so kann man das ausschalten. Aber bei mir ist das auch.
Ich finde es unfassbar, dass man das erst ausschalten muss. Aktiv.
Habe ich also, aber eine Entwicklung gemacht, ne? Weil ich fand das anfangs auch total spooky. Weil klar, du googelst irgendwas, wird dir sofort eine Insta-Anzeige dazu aus. Ja, nachvollziehbar. So, aber du redest zum Beispiel, wenn wir jetzt über irgendwas reden würden. Wenn ich jetzt sagen würde, ich überlege mir eine neue Spiegelreflexkamera zu kaufen. Mein Handy liegt hier neben mir. Ich schließe jetzt nicht aus, dass ich gleich, wenn ich das Handy wieder anmache, eine Anzeige dazu finde. Das fand ich erst total spooky, weil das Mikro halt mithört. Gleichzeitig stelle ich es auch nicht aus, weil ich es auf der anderen Seite auch cool finde, dass ich die passende Werbung dazu bekomme direkt. Weißt du?
Ja, aber ich frage mich halt, in welchen Situationen hören die noch mit? Und ich möchte ja manche Sachen auch jetzt, da will ich keine Werbung haben. Das
finde ich irgendwie dann. Ja, aber was für ein Albtraum. Stell dir mal vor, deine Webcam würde einfach immer alles aufzeichnen.
Ja, ich meine, da gab es ja schon mal so Vorfälle mit Babyphones und sowas.
Ja, auch. Ja.
Dass sich da Hacker eingeloggt haben. Also ich finde das grundsätzlich immer alles ein bisschen fragwürdig.
Und die andere Geschichte muss ich noch ganz schnell erzählen, dann können wir auch die Kurve kriegen.
Schieß los.
Das hatte meine Frau, nachdem wir geheiratet haben, hat sie meinen Namen angenommen. Und den Namen, den gibt es schon in der Region hier. Und das ist wohl eine krasse Betrügerin.
Oh, ach du Scheiße.
Die zigtausend an Schulden hat. Und die hat zufälligerweise dadurch nicht den gleichen Namen nur, sondern auch hatte sie zufälligerweise das gleiche Geburtsdatum.
Nein, das ist ein Witz.
Ja.
Und denselben Tag und dasselbe Geburtsjahr auch.
Und es ist dadurch, ja, und ein gleicher Name, gleiches Geburtsjahr. Und das Ding ist, dass ihr ein Konto wurde einfach gefändet von so einer Anwaltskanzlei.
Oh, wow.
Über Neckermann war das, glaube ich. Also die hatte ganz viele Schulden, aber in dem Fall war es, glaube ich, Neckermann. Und die haben dafür gesorgt, dass ihr Konto gefändet wurde. Und das war hier der totale Affentanz. Und sie wurde auch irgendwie so über Wochen behandelt, wie der Abschaum der Gesellschaft. Und, das war dann nachher mit der Eheurkunde und so, konnten wir das halt aufklären, dass sie halt bis vor kurzem anders hieß und so. Und dann haben die uns das auch geglaubt. Aber das war ein richtiger Abfuck, ey. Das war wirklich so, ey, shit, was machen wir denn jetzt, ne? Also,
ja. Oh Gott, ich finde, das ist so stressig, sowas. Es ist so unnötiger Stress, wenn man sich um sowas kümmern muss. Horror.
Ja, ich habe da natürlich auch sofort eine Hintergrundüberprüfung bei ihr angeregt, ne, weil man muss ja gucken, mit wem man da verheiratet ist. Ne, weil er weiß.
Ja, erst so sie, die auf deinem Rechner sieht, dass du offenbar ne, auch nicht so ganz koscher bist.
Genau, richtig.
Stellt sich raus, deine Frau ist eine Betrügerin.
Ja, genau.
So ist das. Ja, meine Güte. Aber was ich dazu noch sagen wollte, was ich ganz clever fand, ich war neulich im Supermarkt und dann kam so eine Durchsage, weißt du, dieses klassische, der Halter des Wagens, dem Autokennzeichen, bla bla bla, wird gebeten, und dann wird man natürlich sofort hellhörig und ich denke auch immer sofort, ich bin gemeint, ich habe irgendwo falsch geparkt, keine Ahnung, warum ich mich immer angesprochen fühle. Und dann war das aber Werbung von so einem Kfz irgendwie Reparaturdienst.
Das ist clever.
Und das fand ich sehr clever, aber ich fand es auch, ich habe mich auch irgendwie darüber geärgert gleichzeitig. Auf jeden Fall hat man zugehört, also man hatte sofort die Aufmerksamkeit. Ja, ich hatte Mixed Feelings dazu.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Worüber reden wir heute so, außer Trojaner?
Also ich würde gerne über den Status quo reden. Was das ganze Schreibprojekt angeht, das Buchprojekt, an dem ich gerade dran bin und das Verlagsexposé, das jetzt gerade hier bei mir liegt und die ersten Anmerkungen hat von meiner Agentin, der Monique Kempf. Und wie das jetzt überhaupt alles weitergeht und in welchem Zeitrahmen und ja, weil da hat sich nochmal einiges getan.
Ja, erzähl doch mal.
Und soll ich zuerst erzählen? Oder
ja, wieso denn nicht? Also du kannst es jetzt auch 10 Minuten ankündigen und dann reden wir am Ende drüber, aber ist jetzt nicht so zielführend.
Okay.
Erzähl doch mal.
Ja, hast du recht.
Agentur-Dings?
Ich glaube, in der letzten Folge waren wir auf dem Stand, dass ich warte auf ihre Anmerkungen und dass ich so ein bisschen, ja, auch durchdrehe und mir vorstelle, dass alles zwischen Anfang und Ende Schrott ist und sie mich dann, ja, sie dann enttäuscht ist und mir den Vertrag aufkündigt und sagt, ich habe mich in dir getäuscht, das war ein großes Missverständnis.
Ja, Anzeige ist raus.
Du hast leider nicht geliefert.
Sie haben meine Zeit geklaut. Anzeige ist raus. 10.000 Euro möchte ich von Ihnen jetzt.
Genau, ich will meinen Arbeitsaufwand erstattet haben.
Ja, genau.
Aber so war es nicht. Jürgen ist ein Arschloch. Jürgen hat gar keine Ahnung.
Moment mal. Ja. Ganz langsam jetzt mal. Jürgen ist doch, den haben wir doch zu Grabe getragen.
Ja, noch nicht so richtig.
Ja, was ist los? Also pass auf, letzte Folge. War in der letzten Folge, ne? Haben wir nämlich drüber geredet, dass Jürgen, ist ja unser innerer Kritiker, haben festgehalten, dass er auch einen Sinn erfüllt hat, uns eben vor dem Höhenflug zu bewahren und so. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass wir an einem Punkt sind in unseren Karrieren, kann man sagen, dass dieser innere Kritiker Jürgen, der eigentlich nur wie so ein Wutbürger immer in so einer komischen Deutschlandmütze hier um unseren Schreibtisch rumrennt und sagt, du bist scheiße, dass der eigentlich Schluss, der muss raus. Der kann zu Telegram gehen, den möchten wir hier nicht mehr. Und haben dann beschlossen, dass wir Jürgen sterben lassen. Schöne Grüße an alle Jürgens da draußen, ihr dürft weiterleben, das tut mir auch leid, so heißt er nun mal. Und dass wir eine neue innere Kritikerin haben, die ein bisschen gemäßigter sind. So. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, wie heißt deine neue innere Kritikerin, bevor du jetzt hier Jürgen seinen zweiten Frühling bescherst?
Ja, ich glaube ja tatsächlich, ich fand Mara wirklich gut, wobei ich wahrscheinlich eher eine ältere Person hätte, also eher so eine, weiß ich nicht,
Inge.
Ingrid oder so, nein, Inge, wirklich? Inge finde ich, Inge,
nein,
ohne Scheiß, Inge finde ich mega.
Nein,
Inge
möchte nicht kritisiert werden von Inge, nee.
Da habe ich direkt so ein Bullaby-Vibes.
Inge, da sehe ich so eine Frau, die irgendwie mit so einer kecken Frisur, die so rot-schwarz gefärbt ist, mit so einer strengen Brille und die immer alles so zynisch, weißt du, die immer so ein süffisantes Lächeln auf den Lippen hat und zu einem Kommentar. Das ist für mich Inge. Schöne Grüße an alle Inges da draußen. Das ist einfach ein sehr undankbares Thema mit dem Namen. Ihr seid bestimmt total toll. Liebe Inge, herzlich. Aber nee, Inge geht für mich nicht klar. Sorry, geht nicht.
Ja, nee, dann nehme ich Inga. Geht das?
Ja, Inga, das hat so was Freundliches, ne?
Ja, ne, das ist nett.
Inga, die kommt irgendwie aus Skandinavien.
Ja, genau.
Die wohnt in der Stadt, aber hat trotzdem irgendwie sich so, also da so ein Haus hingezimmert, was auch locker in den Wald passen würde. Und die ist so, Hügge, sagt ihr jungen Leute doch, ne? Die ist so, Hügge. Nee, Hügge ist auch schwierig, ne? Hügge, da muss ich mal an Beech denken. Na egal, ich helfe mir nicht. Okay, also Inga, erzähl weiter.
Nee, eine Hörerin hatte die Idee, dass ich statt Jürgen einen Abschiedsbrief zu schreiben, dass ich ja auch eine Kurzgeschichte, so eine Crime-Kurzgeschichte schreiben kann, wo ich ihn umbringe und das mal im Podcast vorzulesen. Ich fand die Idee ganz geil. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn töten, ich weiß noch nicht, ob ich ihn töten oder einfach nur beiseite schaffen würde. Also im Sinne von quälen entführen.
In einem Keller. Über 10 Kurzgeschichten.
Oder entführen oder mich aus der toxischen Beziehung lösen und dann stalkt er mich und ich werde ihn irgendwie los oder so.
Stalker ist schon so dein Thema, ne? Also das hatten wir schon
ein paar
Mal festgestellt.
Das ist schon so mein Thema. Ich weiß nicht warum.
Hattest du mal einen Stalker?
Nicht, dass ich wüsste. Also so halb vielleicht, ja.
Meinst du mich jetzt?
Boah, jetzt habe ich aber. Jetzt okay, Sebi, wo wir gerade so offen und ehrlich miteinander sind. Mir ist aufgefallen, dass dein Auto öfter hier vom Haus auch steht und dass du da dann auch sehr lange sitzt mit einer Sonnenbrille. Also ich habe dich erkannt, auch wenn du versucht hast, dich zu tarnen. Aber
ich schminke immer meinen Bart weg, damit man das nicht sieht.
Nee, ich hatte noch keinen Stalker, aber irgendwie habe ich da offenbar ein Thema mit,
das stimmt. Ja, es fasziniert dich irgendwie, ne?
Ja, es zieht sich so durch.
Ne? Ja, mach das doch.
Aber die Idee fand ich ganz geil, da habe ich Bock drauf. Ja,
bis
dann
wann?
Kann ich das ja auch mal vorlesen.
Du das? Nächste Folge, übernächste
Folge? Ja, nächste oder übernächste Folge.
Du musst es jetzt machen, weil sonst ist Jürgen wieder omnipräsent bei dir.
Ja, ja, der sagt dann, siehst du, hast du wieder nicht geschafft, ne?
Vielleicht kann ja,
auf jeden Fall.
Und am Ende der Geschichte muss aber auch Inga dann auftauchen.
Oh, ja, stimmt, ja. Vielleicht ist das die Kommissarin, die ihn dann zur Strecke bringt und in den Knast sperrt, lebenslänglich.
Genau. Aber Inga muss nett sein.
Ja, Inga ist die Coole.
Ja,
Inga ist die Good Cop, ja. Wie dem auch sei. Also Jürgen hat Unrecht, es hat sich mal wieder erwiesen, dass er ein Arschloch ist und überhaupt nicht kompetent, weil die Anmerkungen und das Feedback von Moni waren total positiv. Sie fand das alles sehr gut. Und hatte dann kurze Zeit später auch so eine Instagram-Story gemacht, wo sie von einem Exposé, ohne meinen Namen zu nennen, aber von einem Exposé gesprochen hat. Von einer Leseprobe gesprochen hat, genau. Und die sei grandios gewesen. Und die ganzen Spannungslektorinnen da draußen sollen sich schon mal bereithalten und sich schon mal freuen darauf. Und da war ich natürlich so, what? Das war so krass. Mich total gefreut. Und ihre ganzen Anmerkungen. Ich muss sagen, ich hatte dann doch so ein bisschen Bammel, dieses Dokument zu öffnen. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber dadurch, dass sie mir auch dazu noch eine sehr lange Mail geschrieben hat, wo sie Sachen eingeordnet hat und so, wusste ich ungefähr, was da kommt und dass es halt was Gutes ist. Und dass da auch keine größeren Baustellen sind oder so. Ja, und dann bin ich in die Anmerkung gegangen, hab die eingearbeitet. Das waren zum Teil auch so kleine, weiß ich nicht, grammatikalische Sachen, also so Komma, Kommata, die gefehlt haben oder so Doppelblanks und sowas. Aber es waren auch zum Teil so inhaltliche Sachen, also dass sie da nochmal eine Frage gestellt hat, wie ist das denn hier und hier? Ach, ich dachte, sie sitzt, jetzt steht sie plötzlich. Also solche Sachen, die ihr dann aufgefallen sind.
Ist
oder
das nicht
wächst
so, weil
die und die Pflanze überhaupt
kurz
sagen,
meine
im Wald?
Ganz kurz eine Frage. Kommt man sich da, also ich hatte das immer, ich kam mir da manchmal so richtig dämlich vor, weil ich so dachte, ja klar, die sitzt doch, warum steht die jetzt? Also, dass man das selber nicht, weil gerade du, also ich habe die Sachen irgendwie zweimal überarbeitet, aber du hast die ja ungefähr 25 Mal überarbeitet. Und das finde ich immer erstaunlich, was dann, also unabhängig jetzt auch, ob es Buch, Lektorat ist oder auch wenn ich so Konzepte schreibe. Ich habe jetzt auch Feedback zu Konzepten bekommen und bei einer Idee, die ich so hatte, die ich auch mega geil fand, war dann halt einfach so eine Frage, die das ganze Ding einfach komplett umgenagelt hat. Und ich dachte so, warum habe ich das nicht gesehen? Das hätte ich kommen sehen müssen. Ne?
So eine Captain Obvious-Frage oder was?
Ja, genau, okay. So Captain Obvious. Ja. Captain Obvious, wo war das nochmal?
Keine Ahnung, ist mir gerade eingefallen.
War das nicht bei Jan Böhmermann? Egal, okay, ja, ich unterbreche dich
da. Das kann auch sein. Nee, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach genau, das
Lektorat
waren auch so inhaltliche Sachen. Ja, manchmal komme ich mir da schon auch ein bisschen. Also, weil es halt dann manchmal auch so naheliegend ist, dann denke ich, meine Güte, wieso habe ich das denn nicht gesehen? Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass das so läuft. Das ist ja auch im Journalismus genauso. Da können 10 Leute über deinen Artikel gucken und trotzdem findest du noch Fehler. Also es ist einfach so, nur wenn das dann so Logiksachen sind, dann ist es schon manchmal auch ein bisschen unangenehm. Zum Beispiel ist mir selber dann aufgefallen, sie hatte angeregt, dass wir den Zeitstrahl ein bisschen umändern. Und mit dem habe ich ja eh die ganze Zeit gehadert. Und jetzt haben wir die ganze Handlung ab einem bestimmten Punkt um einen Tag vorversetzt. Zurück oder vor? Nee, quasi nach hinten geschoben. Also einen Tag später stattfinden lassen. Und dadurch ist mir dann aufgefallen, weil ich da was umbauen musste von den Szenen, dass eine Person, eine Figur geht in ein Haus rein und kommt nie wieder raus. Sie ist einfach verschwunden und es ist ein Kind. Insofern würde man sich da schon fragen, was ist mit diesem Kind geschehen? Warum ist die jetzt verschollen? Und die musste ich dann wieder reinschreiben. Also manchmal ist es schon auch kurios, ne?
Ja, ist wirklich so. Aber du bist zufrieden jetzt mit dem Feedback gewesen?
Ja, ich bin super zufrieden. Ich habe alles eingearbeitet. Es waren auch super wertvolle Hinweise und auch zu den Figuren zum Teil verhält sie sich hier authentisch und so. Da konnte ich dann nochmal so Anpassungen vornehmen. Ja, und dann habe ich ihr das zurückgeschickt und die ist jetzt fix. Also das ist unsere Verlagsleseprobe. Mhm, die steht und ja, total, ne? Und jetzt habe ich ihr am Samstag mein Exposé zugeschickt und da hat sie mir jetzt noch ein paar Anmerkungen zugegeben. Die liegen mir gerade vor. Da bin ich noch nicht reingegangen, weil ich gestern zu lange geschrieben habe. Da war ich irgendwie ziemlich durch. Aber ich habe sie mir schon angeguckt und da sind auf jeden Fall auch echt ein paar gute Punkte drin. Dieses Exposé, ne, das hat mich jetzt echt dazu gezwungen, dieses ganze Nebelfeld mal zu durchdringen, weil ich habe ja mal erzählt, dass ich den Anfang ziemlich gut kenne, das Ende ziemlich gut kenne, zumindest grob weiß, wo ich hinschreibe, aber dass ich auf jeden Fall so im zweiten Drittel der Geschichte, ja, so ein bisschen Blindflug habe und mich von den Figuren leiten lasse. Und das war jetzt aber ganz, ganz hilfreich, dass ich das einmal zu Papier bringen musste und dass ich quasi gezwungen war, das alles mal offen zu legen. Und auch diese ganzen Plotholes einmal für mich zu hinterfragen und ja, nochmal zu reparieren sozusagen.
Mhm. Cool.
Das war echt gut. Ja, war sehr hilfreich. Und was mir auch aufgefallen ist, wie unterschiedlich auch so diese Prozesse sind. Das ist mir in Farnese schon aufgefallen, aber auch was jetzt zum Beispiel Figurenentwicklung angeht. Ich habe eine Freundin, die auch schreibt und die hat wirklich ganz dezidierte Figurenskizzen hat, die Figuren total kennt, auch schon ganz viele Jahre. Und bei mir ist es echt anders. Also ich gebe denen schon so bestimmte Anlagen mit. Eine Figur sehe ich auch sehr klar vor mir, die ich auch total liebe. Aber in der Regel lerne ich die wirklich beim Schreiben kennen. Wenn die mit bestimmten Situationen konfrontiert sind, wenn die Probleme haben, dann weiß ich plötzlich, wie die sich verhalten und was authentisch ist. Und jetzt nach 117 Seiten Leseprobe, die ich fertig habe, jetzt kenne ich die. Und das war auch nochmal ein cooler Moment, weil ich jetzt verstanden habe, wie die ticken und das dann natürlich auch für mich nutzen kann. Das ist echt praktisch. Wie ist denn das eigentlich bei dir?
Ja, also ich mache Biografien vorher fertig, einfach weil ich bin ja auch so vergesslich einfach. Ich vergesse ja alles. Und ich habe da am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, wirklich das eher aus praktischen Gründen gemacht, dass ich halt mir merke, okay, ist der jetzt groß? Hat der graue Haare? Was zieht der für Klamotten an? Wo kommt der her? Und habe dann beim Schreiben gemerkt, dass ich das brauche als Spickzettel. Zum Beispiel, wenn ich dann über irgendjemanden schreibe, dass ich dann nicht bei Seite 300 da sitze und denke, fuck, wo kam der eigentlich her? Also wo wohnt der? Lebt der in der Stadt oder ist der zugezogen? Und dann musste ich immer alles nochmal durchscannen. Habe dann irgendwann gesehen, dass ich irgendwo geschrieben habe, ja, der ist zugezogen und hat dann da studiert und seitdem lebt er in der Stadt. So, ja, ah, shit, ey. Und das war einfach immer so zeitaufwendig. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, Biografien zu schreiben. Aber wie alles, was ich so an Vorarbeit mache, ist auch flexibel, also anpassbar. Dass wenn ich halt merke, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Oder wäre es nicht geil, wenn der in dem Fall, weiß ich nicht, aus irgendeiner anderen Stadt kommt, weil da ist irgendwas, was dem Fall weiterhelfen könnte. Dann schreibe ich das auch nochmal um und passe das auch in der Biografie an. Aber ich brauche diese Biografien. Und auch um die Anzahl der Leute, weil man hat ja schnell, wenn man so ein Buch schreibt, mal so 20, 30 Leute, die darin stattfinden.
Ja, es geht schnell.
Ich habe das dann auch kategorisiert nach, ich glaube, drei Gruppen. Erste Gruppe halt Prota und ja, der Protagonist, Antagonist und vielleicht noch ein, zwei der Hauptfiguren. Zweite Gruppe waren dann eher so nicht ganz so dreidimensionale Figuren, die also nicht ganz so viel Background brauchen. Das war dann auch nur ein Absatz oder so. Und die dritte Gruppe waren dann eher so, ja, Statisten oder so Sprungbretter, weißt du, wo du halt einfach mal brauchst, dass irgendeiner im Café oder in der Kneipe was macht, was den Protagonisten dazu veranlasst, irgendwas anders zu denken, anders zu sehen, neue Perspektive zu haben. Und das waren dann zum Teil auch nur Name, Alter und Aussehen. Aber ich bin halt auch sehr bildlich, ne? Also sobald ich eine Figur erschaffe, auch wir haben drüber geredet, Gesichter sehe ich irgendwie nie. Das würde auch mich hemmen. Aber so eine Erscheinung habe ich halt schon vor Augen. Und das muss ich dann sofort aufschreiben, weil Und da würde ich auch, ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Buch schreibe und mir juckt es schon wieder, einen Finger weiterzuschreiben, ehrlich gesagt, weil ich habe ja lange nicht mehr geschrieben, dass ich da auch wirklich mal mit KI arbeite. Haben wir letztes Mal auch drüber geredet, ne? Oder ich glaube, dass die Folge ist noch gar nicht draußen. Werden wir nächstes Mal,
glaube ich, drüber genau, reden. So. Nicht wundern, genau, wir haben ja letztes Mal zwei aufgenommen, aber die eine bewahren wir uns mal für die Hinterhand auf, damit wir für Durststrecken ein bisschen Material haben.
Genau. Und das einfach mal zu machen. Einfach mal so die Sachen, wie man den diejenige sieht, einfach mal in so eine KI reinzuballern und mal zu gucken, was für ein Foto da rauskommt, damit man irgendwie so ein Bild hat. Keine Ahnung, werde ich mal testen.
Ja, cool. Wollte ich auch machen, aber ich habe keine gefunden. Ich habe ganz lange gesucht, wo kann man das überhaupt machen? Und es gibt irgendwie so eine Seite, die halt immer, wenn du die aktualisierst, erscheint ein neues KI-Bild. Aber ich wollte ja eins haben, wo ich dann Informationen auch einspeisen kann. So hat die und die Augenfarbe, die Frisur ist so und so alt, bla bla bla.
Ja, ich wollte diese Wonder-App nochmal ausprobieren, weil Wonder ist ja so
Wonder-App?
Wonder heißt das einfach.
Aha. Wie Wunder oder was
auf genau. Englisch? Weil die wird mir immer genannt. Ich habe da auch ein bisschen mit rumprobiert, aber jetzt noch nicht so explizit und keine Ahnung.
Okay. Ich muss noch mal kurz zurückspulen. Du hast gerade gesagt, es juckt dich in den Fingern, wieder zu schreiben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich habe halt einfach keine Zeit.
Ja, aber du hast Bock, theoretisch.
Ja, so langsam. Vielleicht hat das jetzt auch mit diesen, mit dem
der Frühling.
Ja, genau, so Frühlingsgefühle, die ich jetzt gerade wieder in mir spüre. Die lassen mich da wieder schreiben. Und ich, ja, vor allem habe ich ja eine Geschichte, dieses etwas lustigere Buch. Das ist eigentlich.
Ach, stimmt.
Fast. Ja, fertig ist ein großes Wort, aber das ist halt schon, weiß ich nicht, 200 Seiten, also 200 hier Manuskriptseiten habe ich davon schon. Aber irgendwie, das braucht halt Zeit, sich da nochmal reinzudenken, nochmal glatt zu bügeln und so. Und da habe ich einfach keine Zeit zu, leider.
Ja, oh Mann, das ist so schade. Ach, Sebilein. Weißt du, bei dem Verlagsexposé ist mir auch dann noch eine Sache aufgefallen, weil dieses Buch, was ich schreibe, das ist ja als quasi Serie angelegt. Und da hat sie mir an einer Stelle auch gesagt, das sollten wir auch irgendwie dann noch mit einfließen lassen, dass die Figuren nochmal auftauchen und dass es auch einen zweiten Teil geben wird und so. Und das ist mir komplett durchgegangen. Und was ich auch wieder so erstaunlich fand, für mich war Exposé, also ich finde Exposé-Schreiben grundsätzlich ja ätzend, weil es komplett gegen dieses Show-Don't-Tell-Gefühl geht, zumindest dachte ich das. Also man schreibt halt relativ nüchtern runter, was passiert, das stimmt aber so gar nicht, sondern in den Wendepunkten, in den wichtigen Plotpoints, wo es zur Sache geht und die relevant sind für die ganze Geschichte, die alles drehen, wo ganz viel passiert, da hat sie mir mehrfach angestrichen, hier kannst du ruhig ein bisschen emotionaler sein, trau dich ruhig, formulier das aus und quasi wirklich in die Szene nochmal gehen und die Szene beschreiben, wie sich das abgespielt hat. Das fand ich erstaunlich, weil ich da so Abstand von genommen habe, weil ich irgendwie verinnerlicht hatte, nee, ich muss das schnell und sachlich beschreiben, damit die Lektoren sich ein Bild machen können. Aber sie schrieb auch, nee, die müssen ja auch gecatcht werden, sodass sie halt direkt denken, oh, das Manuskript muss ich lesen, das klingt total spannend. Also diese Gratwanderung ist schon schwierig.
Wie ist das denn mit dem Format? Weil wir haben da ja auch schon drüber geredet an anderer Stelle, dass man ja googelt oder halt sich so Verlagsseiten anguckt, dann steht dann ja, sie dürfen nur 57 Wörter mit dem und dem Abstand und wenn es mehr als eine Seite ist, dann verbrenne ich das sofort und gebe es meinem Hamster zu fressen. So, ey Leute, macht euch mal locker. Wie sieht das denn deine Agentin? Also ist das so oder?
Ja, sie hatte mir jetzt gesagt, ja so ungefähr 10 Seiten schreiben. Ich habe zwar die Normseitenformatierung, aber ich habe eine andere Schriftart und ich habe auch ein bisschen mehr auf den Seiten als auf Normseiten und ich habe jetzt ungefähr 7.
Ja, aber ich hatte jetzt ungefähr 2 Seiten oder so und habe überall nur gefunden, nicht mehr als eine, wo ich schon dachte, Leute, macht euch doch mal locker, vor allem mit dieser Formatierung mit 300 Zeilen Abstand irgendwie Absatz und der Seitenabstand muss irgendwie 17 Zentimeter sein. Da ist so eine Seite halt in 3 Sätzen voll. Also mich hat das total genervt, ja. Aber cool.
Und da kannst du natürlich nicht emotional so einzelne Szenen beschreiben. Das ist ja auch klar auf den aber 2 Seiten.
Das ist dann wieder, jetzt kommt wieder mein eigener Wut.
Ich weiß.
Weil ich einfach so denke, wenn ich einfach 10 Seiten das beschrieben hätte, dann hätte ich vielleicht auch noch andere Verlage angesprochen, anstatt dann der eine, der sich bei mir erbarmt hat, der wahrscheinlich auch dachte, warum hat denn der nur eine Seite? So, weil man es überall findet, auch auf offiziellen Seiten, so mach nicht mehr als 1 bis 2 Seiten. Ja, naja, egal. Ich reg mir nicht mehr auf.
Ja, aber ohne Witz, ich glaube auch, dass ich mir dadurch auch, es ist ja einfach die Visitenkarte und wenn die verkackt, dann lesen die das Manuskript nicht. Und ich glaube auch, dass ich mir dadurch in der Vergangenheit Sachen versemmelt habe. Einmal dadurch, dass ich quasi nur den Haupthandlungsstrang abgebildet habe und dann hinterher das Feedback kam, dass sie nicht glauben, dass das die ganze Handlung trägt, ein ganzes Buch trägt, wo ich mir dachte, doch, weil es gibt ja noch zig Nebenhandlungsstränge, die ich aber jetzt auf der Kürze der Strecke nicht abbilden konnte, weil ihr wolltet ja nur 2, 3, 4, 5 Seiten. Ja, und eben dieses emotionale Schreiben, was dann doch gewünscht ist. Also klar, man muss auch viel so einfach erzählen, so, aber du hast dann natürlich auch diese Szenen, die sehr entscheidend sind, wo man dann nochmal ein bisschen reingehen kann und ein bisschen in die Emotionen eintauchen kann. Mhm. Und da hat man ja auch so ein Gefühl für. Man weiß ja, okay, das sind jetzt wirklich so die Knaller-Szenen, die kann ich dann noch ein bisschen rausarbeiten und nochmal zeigen, wie ich auch schreibe. Also das spielt ja auch rein. Und ich habe noch 2 Figurenskizzen dazu getan. Also ich habe die beiden Hauptfiguren habe ich einmal gründlicher charakterisiert. Und dann gab es noch eine Art tabellarische Aufführung von Rahmendaten, zum Beispiel Manuskriptlänge, voraussichtliche Abgabe, VergleichsautorInnen, Zielgruppe und so weiter und so fort. Arbeitstitel, ja. Wobei VergleichsautorInnen, da habe ich mich selber sehr schwer getan, das so einzuordnen, mit wem will ich mich hier vergleichen, finde ich auch ein bisschen anmaßend. Und da hatte Moni jetzt einfach ein paar genannt, wo ich dann auch d'accord mit war und auch mich ein bisschen geschmeichelt gefühlt habe, muss ich sagen. Es war schon irgendwie ganz geil. Ja, und sie fügt jetzt quasi diese Verlagsleseprobe, wenn die rund ist, in ihre Vorlage ein. Sie hat da so eine eigene erstellt, mit denen sie dann an die Verlage herantritt und hatte mich jetzt auch schon nach einem Foto gefragt für die Unterlagen. Und irgendwie fühlt sich das gerade so an, okay, jetzt wird's echt ernst. Und passend dazu hatte sie auch gerade bei Instagram noch eine Story gepostet oder einen Beitrag, glaube ich, war es, wo sie auch geschrieben hat, heute steht viel an, bla bla bla, hat dann so erzählt. Und ganz zum Schluss kam dann und ein Exposé, das demnächst an die Verlage geht. Und ich habe gedacht, wow, das ist so surreal, ich kann das noch gar nicht richtig fassen. Und auch da ist wieder so ein bisschen, ich bin froh, dass ich eine Agentin habe, weil wie viel Strategie da auch eine Rolle spielt, ist mir jetzt nochmal klar geworden. Sie hat mir nämlich erzählt, dass jetzt im April, glaube ich, in London eine Buchmesse ist und dass dann bei den Verlagen immer ziemlich der Punk abgeht und die viel zu tun haben und es auch immer viele Manuskripte gibt, die hin und her geschickt werden. Und dass sie das dann strategisch platziert, genau in so einer Woche, wo nicht so viel andere Manuskripte reinkommen. Weil das ist auch ein Faktor, ne? Wenn du gerade zufällig, du weißt es nicht, du hast nicht diese Insights, du schickst dein Manuskript rein und das ist eins von 150 pro Tag oder so. Ja gut, dann sind deine Erfolgschancen natürlich wieder ein bisschen geringer. Und das finde ich schon ganz cool, dass sie da auch so ein bisschen strategisch, taktisch dran geht.
Ja, cool. Geht voran. Sehr gut.
Ja, und ich habe mich auch immer so gefragt, wann würde das denn theoretisch rauskommen, ne? Also, was würdest du denn denken? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bis August mein Manuskript fertig geschrieben habe, was würdest du schätzen, wann das Buch dann veröffentlicht wird?
Wenn du bis August durch bist, April.
Ah, okay. Ja, das stimmt. Also, ich habe irgendwie immer gedacht, ja, so Winter wäre voll cool oder Herbst, Winter, es passt ja auch dann so.
Das kann ja sein, das haben wir auch irgendwann gelernt, ne? Dass das auch ein Aspekt sein kann, dass wenn es ein Winterbuch ist, dass sie das lieber im Herbst rausbringen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, was war das denn? Also das ist ja immer das Problem, ne? Wir versuchen ja, wir hangeln uns ja auch ran. Unser Podcast hieß ja auch vorher, komm, wir schreiben einen Bestseller. Aus ganz vielen Gründen haben wir das ja geändert, den Titel in Kreativdate. Einer der Gründe war, weil berechtigterweise auch die Kritik von euch, HörerInnen, von der Community auch war so, ey, gebt uns halt mal konkrete Tipps. Und das Problem ist, dafür müsste man wahrscheinlich einen Podcast mit Agenten haben, die da irgendwie ein bisschen was erzählen. Weil man selber, das ist ja ein reines Trial and Error. Und
ja.
Was ich aber als Info mitgenommen habe, ob das stimmt oder nicht, kein Plan, ist so ein halbes Jahr muss man rechnen von Verlag möchtest, bis es kommt raus. Und wenn du sagst, im August ist es fertig, jetzt geht ihr schon auf die Verlage zu, halte ich April für realistisch. Aber kann natürlich sein, wenn die sagen, das spielt alles im Winter, das macht keinen Sinn, das im Sommer rauszubringen, dass sie es dann erst im Herbst rausbringen. Kann sein.
Das habe ich sie nämlich auch genau gefragt, weil ich auch dachte, das passt besser in den Herbst-Winter. Aber sie meinte, das ist eigentlich egal. Also theoretisch könnte es im Frühjahr 24 dann erscheinen, wenn ich tatsächlich einen Verlag finden würde und die noch einen Platz frei haben. Ich habe dann aber auch gedacht, so ist dann nicht alles schon ausgewürfelt? Also sind dann die Spitzentitel nicht schon belegt und die B- und C-Titel und so weiter? Weil das ist ja auch immer so eine Frage, ob dein Buch gewinnt, wie es intern im Verlag positioniert wird. Ob die sich davon viel versprechen und da entsprechend Budget drauf geben und dem so ein bisschen Rückenwind verleihen. Weil ich glaube, wenn du... Ja.
Es ist alles so viel Kopfkino, deswegen mache ich das auch nicht. Ich versuche einfach nicht zu denken, was könnte passieren. Weil am Ende sitzt da einfach jemand, der ein individueller Mensch ist. So, und wenn der halt gerade echt eine gute Zeit hat in seinem Leben, liest er das Wohlwollen und denkt sich, bam, bam, geil, geil. Der kennt auch noch zwei, drei Leute im Verlag, mit denen er gerne mal irgendwie ein Bierchen trinken geht. Da bequatscht man das mal beim Mittagessen und schon läuft die Nummer. Oder es landet halt bei jemandem, der einfach gerade eine beschissene Zeit hat, der überhaupt keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Oder stelle ich jetzt niemandem, aber ich meine, das ist ja nur menschlich, kennt jeder von sich selber. Und deswegen denke ich mir, da ist einfach so viel Glück, würde ich noch nicht mal sagen, weil Glück kann man sich auch irgendwie erarbeiten, aber es ist so viel Zufall auch dabei, dass ich da gar nicht so viel, auch jetzt hier mein Kinderbuchprojekt, was ich mit einem tollen Illustrator gemacht habe, da habe ich ja auch irgendwie ein paar Agenturen angeschrieben, nichts zurückgekommen. So. Ich könnte jetzt natürlich sagen, oh Gott, das ist schrecklich, das ist scheiße, niemand will das, aber ich glaube daran, ich finde es geil illustriert, ich finde die Geschichte cool. Das wird Gründe haben, so klar wird das Gründe haben, es passt nicht ins Portfolio, derjenige hat es gar nicht gelesen, es ist zu viel, was da gerade ist oder wie du gerade erzählt hast, die sind gerade im Brass, weil da irgendeine Messe ansteht irgendwo. Ja, ist ungeil, so gibt einem jetzt nicht so ein richtig gutes Gefühl, aber klar, ich werde jetzt weitermachen, ich gehe jetzt an die Verlage ran im nächsten Schritt und werde da gucken, dass das irgendwie veröffentlicht wird.
Seid ihr auch bei dem Verlag gegangen, wo Carlos erschienen ist?
Nee, bisher nicht, weil es ist halt ein sehr, also es war cool in der Zusammenarbeit, muss ich sagen. Aber es ist halt ein sehr kleiner Verlag aus München. Die Ansprechpartnerin ist jetzt auch weggegangen, womit dieser Verlag, glaube ich, nicht mehr aus zwei, sondern aus einer Person besteht. Also wirklich sehr kleiner Verlag. Und auch wenn die Zusammenarbeit echt okay war, muss ich sagen, also auch wirklich sehr partnerschaftlich und das kann ich nur sagen, es hat wirklich Bock gemacht mit denen. Da ging es mir nur darum, ich will ein Buch im Laden haben und in der Hand halten und so und ich bin da mega happy drüber, dass es einfach im Laden war und dass mir immer noch Leute Fotos schicken davon über Insta, dass sie es gerade gekauft haben und toll finden oder manchmal poste ich ja auch irgendwelche Rezensionen, die also aus dem Nichts kommen, wo irgendein Buchladen geschrieben hat, guck mal, tolles Buch oder so. Das finde ich ganz toll, aber ich würde ja gerne auch mal ein Buch rausbringen, was vielleicht mal so ein bisschen in die Breite geht. Und da kommt es halt ganz krass auf Vertriebswege an. Ne? Und das merkst du halt auch bei kleineren Verlagen natürlich, wo soll es herkommen? Oder regionalere Verlage oder so. Ist schon klar, dass wenn du einen kleinen Verlag irgendwo in München hast, dass die jetzt hier nicht die Connections haben, dass das in Köln überall in allen Läden steht. Also ist völlig logisch. Deswegen würde ich jetzt schon lieber auch einen Verlag finden, der das auch mal in ein paar andere Läden reinbringen kann. Und ich möchte halt einfach, der erste Schritt war, ich will mal was im Laden haben. Und der zweite Schritt ist jetzt, ich möchte mal sehen, ob ich es drauf habe, so. Ob, wenn das angeboten wird und wenn Leute mitkriegen, dass es das gibt, ob die Leute dann sagen, ja geil, und es wird gekauft, es wird nachgefragt, es wird vielleicht sogar nachgeordert. So, das wäre ja so der nächste Schritt, den ich ganz gerne hätte. Aber ja, dafür brauchst du halt Power dahinter. Deswegen bin ich ja jetzt auch an Agenturen gegangen, nachdem du mich ja immer mit deinen Agenturen belatscht hast und jetzt ja auch eine gute Erfahrung gemacht hast.
Ja,
kein Plan. Also ich werde dranbleiben, wenn ihr da draußen jemanden kennt, der jemanden kennt oder wenn ihr selber eine Agentur seid oder eine One-Woman, One-Man-Show, dann meldet euch gerne, weil ich bin da auch total offen. Jeder kriegt das Exposé, der irgendwie da Bock drauf hat. Mein Partner tickt da ähnlich, also insofern sehr gerne, aber es ist ein sehr schönes Buch, finde ich. Also es macht große Freude.
Kannst du mir da mal was schicken? Ich würde das voll gerne mal sehen.
Mal gucken.
Warum bist du denn jetzt so geheimnisvoll?
Ja, weil ich ja im Team bin.
Ach so, da musst du Harun vorher fragen, oder wie?
Ja, der wird da entspannt sein. Aber ich fand das so, das kann ich glaube ich auch sagen, ich fand das so mega süß, weil ich halt irgendwann untergetaucht war Ende letzten Jahres, aus Arbeitsgründen so. Habe das aber auch angekündigt, so ey, ich kann gerade nicht und busy. Und er hatte mir dann im Januar so eine Art Booklet geschickt, wo er das Ganze einmal in so einer Mini-Booklet so selber sich gemacht hat, seine Skizzen. Und das fand ich mega geil, weil du hattest dann im Endeffekt schon so einen Prototypen in der Hand. Und das fand ich einfach eine geile Idee. Und das hat mich dann auch wieder angezündet, dann weiterzumachen, weil es ist einfach gut und ich will, dass das in einem scheiß Laden steht. Ja.
Aber Semi, wie passt das zusammen? Erst sagst du, ich bin da total offen, ich schicke jedem das Exposé, der es haben will. Und dann frage ich danach und du sagst, ja, mal gucken, was ist das? Schick mir das, ich will das auch mal sehen, ich bin neugierig.
Kannst du mal mit meiner Sekretärin sprechen.
Boah, ich fühle mich gerade voll abgewiesen.
Nein, ich kann dir das gerne mal geben. Nein, ich kann dir das gerne mal geben. Wir arbeiten ja gerade noch dran.
Nee, jetzt will ich es nicht mehr haben. Jetzt will ich es nicht mehr haben, okay. Nein, ich freue mich voll, wenn du es mir gibst, aber ich ist auch okay, wenn ich. Ja. Okay, ja. Jetzt habe ich selbst Sätze gehört, dass es ein bisschen schräg klang. Ja, das war wieder ein Fall für ein Instagram-Kachel.
Ja.
Ja, aber ich kann das total verstehen, dass du da mehr in die Breite gehen willst und auch quasi mehr Reichweite dir wünschst für das Projekt, weil es dir auch sehr am Herzen liegt. Und genau das ist nämlich auch der Antrieb bei mir, dass ich irgendwie das Buch strategisch so optimal platzieren will und alles, was ich in der Hand habe, quasi auch nutzen will, um es optimal zu platzieren, damit es die allergrößten Chancen hat, irgendwie sich durchzusetzen. Und vor allem ja, weil es auch eine angedachte Reihe ist und ich dann die Hoffnung habe, dass der Verlag sagt, hey, das ist gut gelaufen und ja, schick mal Teil 2. So, das das wäre schon ziemlich cool. Ja.
Schön, schön.
Mhm. Ja, und Sebi, du wolltest noch mir was über Resilienz erzählen. Das hattest du eben gespoilert. Und ich bin sehr interessiert, weil du weißt, ich bin schon sehr resilient, aber ich bin immer sehr offen und interessiert.
Das Ding ist, daran. Du hast das irgendwann mal ganz vor Wochen, Monaten mal angesprochen, dass du gerne darüber reden würdest. Und ich muss gestehen, es gibt ja so Wörter, die weiß man, was die meinen, aber man weiß halt gar nicht, was da so hintersteckt. Und das war halt auch so, ja, lass uns mal über Resilienz reden. Und ich dachte, ich bestelle mir erstmal ein Buch so und lese mich mal ein. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, deswegen muss ich nächstes Mal ein bisschen mehr erzählen. Aber Resilienz ist etwas sehr Wichtiges. Ich kannte es in erster Linie von so aus der Stofflehre, so ein resilienter Stoff, so ein Schaumstoffball zum Beispiel, den zerdrückst du. Und dann geht er wieder in seine Form zurück. So und so.
Aber es ist ein schönes Bild auch.
Genau, und so ähnlich funktioniert es auch. Also wie ich gelernt habe, ich kann mal gerade sagen, das ist hier Resilienz ist erlernbar, heißt das. Birgit Eberle, das finde ich tatsächlich sehr gut, weil das eben nicht nur so ein Larifari-Bla ist, sowas also wie in unserem Podcast, sondern es ist schon auch mit Fakten hinterlegt und mit Studien. Und ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen in der Theorie zu checken, was Resilienz eigentlich bedeutet. Das wollte ich schon mal teilen, weil ich fand es ganz spannend, dass es da so einen ganzen Forschungszweig irgendwie zugeht. Also eigentlich ist es so ein bisschen so eine Steh-auf-Männchen-Mentalität, die man hat. Also dass einem eine Krise widerfährt und dann schüttelt man sich und macht halt weiter. So. Das ist so ein bisschen das Thema dahinter. Und ich glaube schon, dass ich relativ resilient bin, einfach weil ich schon die ein oder andere Situation in meinem Leben zu meistern hatte so und das auch, glaube ich, relativ souverän gemacht habe. Manchmal selber überrascht war, wie schnell ich danach wieder funktioniert habe. Deswegen interessiert mich das auch so privat, das Thema. Und ich fand es halt mega spannend zu lesen. Ich habe einen lächerlich kleinen Notiz, ich habe so ein zusammengeklapptes Post-it, wo ich ganz viel draufgeschrieben habe. Ich kann nichts mehr lesen, aber so im Kern, Hauptsache ich habe hier 27 Notizbücher teure liegen, ne? Aber ich schreibe es hier auf so ein Post-it. Aber es gibt da so Studien zu, die auch über viele, viele Jahre gehen, wo auf Hawaii eine Forscherin das irgendwann, weiß ich nicht wann, im 20. Jahrhundert irgendwann mal angefangen hat. Und hat die Kinder begleitet aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen. Über ganz lange Zeit nochmal geguckt, wer von denen ist resilient und wer nicht. Und es gibt da verschiedene Ansätze, wo das herkommt. Also das eine, das ist wirklich, dass Kinder, die eher behütet aufwachsen, eine höhere Resilienz zeigen als Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Hm. Also es geht da viel auch um die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen und des Kindes. Es geht um die Familie, wie sind die groß geworden. Da spielen Mütter auch echt einen großen Faktor. Also wenn man eine sehr liebevolle Mutter hat, ist man nicht per se, aber hat man schon gute Voraussetzungen, resilienter zu sein, also eher mit Konflikten oder Krisen umzugehen.
Speziell eine liebevolle Mutter oder tut es auch ein liebevoller Vater?
Tut es auch. Also Müttern wird da schon eine besondere Bedeutung geben, aber es geht vor allem darum, dass man vor allem in den Kleinkindjahren eine Bezugsperson hat, die sehr liebevoll ist und die sehr protektiv ist. Die haben ganz viele Forschungen auch mit Mäusen gemacht. Was ich davon halte, brauche ich jetzt nicht sagen, so aus Tierschutzcharakter oder Gründen. Aber die haben zum Beispiel auch Kinder einfach getauscht so und haben dann halt gesehen, dass wenn die dann aber trotzdem gut groß geworden sind, dass es dann auch funktioniert hat. Also das hat so
mit, ach, die bei den Mäusen haben die genau, Kinder getauscht. Genau, richtig. Oh, ich dachte gerade schon, boah,
nee,
ist aber ethisch.
Das stand, da auch irgendwie so in einem Halbsatz drin, ja, bei Menschen kann man das so schlecht reproduzieren. So, ach was.
Wieso? Ist so, doch kein Problem.
Du kriegst jetzt den Malte und die Sarah, die wohnt jetzt bei uns, weißt du so.
Genau, Sarah. Das ist jetzt dein neues Zimmer. Ist ein bisschen kleiner als das, was genau, du gewohnt richtig. Bist.
Und
du kommst schon klar.
Einen Papa hast du nicht. Weißt du? Das ist so das Ding. Und was ich auch spannend fand, ist, dass es auch in der Genetik da Forschungen gibt, dass es halt ein Gen gibt, das heißt, das hat einen ganz sexy Namen, das heißt nämlich 5-HTT-LPR. Like, wer es noch kennt. Genau. Und da haben Forscher herausgefunden, dass es wohl ein Gen gibt, das ist mal länger, mal kürzer so bei den Menschen. Und dass man da auch einen Kontext herstellen kann, dass wenn dieses Gen halt eine bestimmte Länge hat, dass es für eine bessere Resilienz wohl ist, also dass es halt auch ein Genaspekt ist. Man ist da sein Gen nicht unterworfen, also es ist irgendwie bisher, wie gesagt, ich bin noch nicht durch mit dem Buch, deswegen werde ich da nochmal drauf eingehen in den nächsten Podcast, aber dass es so eine Mischung ist aus, wie man selber strukturiert ist, ja, wie man selber genetisch am Start ist und wie man halt groß wird und dass das halt alles Faktoren sind, die darauf einzahlen, ob man eben resilient ist oder nicht. Und dann hat es ganz viel auch mit dem Körper zu tun, wie schnell man Cortisol ausstößt, wie schnell man Adrenalin ausstößt, mit Stress zu tun. Und ich fand es dann auch interessant, auch das Thema Depressionen da irgendwie so ein Punkt ist, ne? Dass man halt, wenn man nicht resilient ist, auch eher zu Depressionen neigt oder zu düsteren Gedanken und so. Und das fand ich irgendwie,
glaube ich,
fand ich mega spannend zu lesen in dem Buch. Also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen. Ist ein gutes Buch und
ich hoffe, es kommt noch ein Kapitel. Okay, genetisch gesehen hast du eine Neigung dazu, eher nicht so resilient zu sein. Aber man kann es ja noch ein bisschen vielleicht sich antrainieren.
Kann man, auf doch jeden ein bisschen, Fall.
Genau.
Also das fand und ich auch ganz spannend. Ja, genau, wenn da Tipps und Tricks bin ich noch nicht. Aber was ich auch ganz spannend fand, ist, dass man seine Gene natürlich nicht beeinflussen kann, aber durch seine Verhaltensmuster man Einfluss darauf nehmen kann, was die Gene mit einem machen, keine Ahnung. Ey. Jeder, der jetzt sich beruflich damit auskennt, fasst sich gerade an den Kopf, darum, sorry dafür, nehmt halt einen Wissenschaftspodcast sonst. Aber das fand ich halt auch so eine spannende Geschichte, dass man, weil ich denke auch immer, man ist den Genen so unterworfen. Ne? Man hat irgendwie auch medizinisch irgendwelche Gensachen, die man so denkt, oh fuck ey, da bin ich jetzt einfach mit gestraft. Aber man kann das schon ein Stück weit auch mit beeinflussen. Fand ich irgendwie gut. Also ist ein schönes Buch und bereitet das ganz gut auf. Und ich werde mal dranbleiben. Und wenn es da Tipps gibt, wie man irgendwie seine Resilienz irgendwie verbessern kann, weil das braucht irgendwie jeder Mensch, ne? Weil kein Mensch, der nicht
gerade in der
Krisen
Buchbranche.
Hat. Ne? Ja, Krisen sind ja, gehören ja dazu. Krisen sind übrigens ja auch in der Psychologie erstmal kein schlimmes Wort, sondern Krisen sind halt, zum Beispiel Pubertät ist auch eine Krise. So, macht jeder Mensch mit. Ja. So, wer schon mal eine hatte, der weiß auch,
Pubertät,
dass das eine Krise
ist. Also ja. Ich hatte noch keine Pubertät, aber
ja, ich komme langsam in den Stimmbruch, merke ich.
Bin zuversichtlich, dass es noch kommt. Ja. Nee, aber das sehe ich genauso. Also ich hatte Ende letzten Jahres eine ziemliche Krise, muss ich sagen, wo ich nicht so richtig wusste, okay, wo geht's für mich hin, wie geht's weiter und so. Und ich muss sagen, dass ich da ziemlich dran gewachsen bin. Also es fühlte sich natürlich innerhalb dieser Krise nicht gut an. Es fühlte sich so orientierungslos und ja, und unsicher irgendwie auch an, so ein bisschen kontrollverlustmäßig. Aber ich bin da ganz gut rausgekommen und muss sagen, ich habe einen guten Weg für mich gewählt und gefunden. Insofern kann ich das verstehen, dass Krise per se nicht negativ besetzt ist psychologisch. Ja. Was ich bei mir ganz stark festgestellt habe und wo ich mich auch echt oft ertappe und versuche, das ein bisschen differenzierter zu sehen, ist, dass ich ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken habe. Also dass ich oft dann so bin, wenn mir irgendwas passiert, dass ich dann so denke, oh Mann, immer geht das schief. Weißt du, es ist immer oder jedes Mal oder nie. Und dass ich mich dann jedes Mal so ertappe und sage, nein, es hat auch oft geklappt. Jetzt gerade hat es nicht funktioniert, aber ich bin zuversichtlich. Ne? Nächstes Mal wird es wieder hinhauen.
Das ist immer eine Frage, die Sprache ist extrem mächtig, was das angeht. Ne?
Ja, genau.
Und das war übrigens auch, um da den Bogen zu schlagen, weil das fand ich auch sehr spannend, weil ich gehe dir ja auch immer oder nicht nur dir, sondern allen immer auf den Sack mit einfach machen, lernen. Ne? Das ist ja dieses Build, Measure, Learn, was es ja auch im agilen Umfeld gibt, dass man einfach Sachen ausprobieren muss und dann darf man auch scheitern. Und Scheitern gehört zum Prozess dazu. Und das war auch so ein bisschen in diesem Buch drin. So, ja, auch wenn man Resilienz, da gibt es jetzt keine Übung, die man halt macht und merkt, ach ja, jetzt bin ich resilient, sondern dass man halt einfach ganz viel ausprobieren muss, um zu sehen, okay, wie komme ich besser klar im Leben? Und ja, das ist einfach so. Ne?
Ja, das stimmt. Also insofern dieses mit dem sein Verhalten anpassen, um auch resilienter zu werden, das fängt ja auch schon bei der Sprache an, wollte ich damit
ja,
sagen.
Ja, genau.
Also,
lass einfach das Wort immer weg. Also das habe ich irgendwann auch gemerkt in Konflikten.
Nicht immer so pauschalisieren.
So in zwischenmenschlichen beim Ficken, genau. Bei zwischenmenschlichen Konflikten habe ich das auch schon mal festgestellt. Wenn man einfach ein Problem mit jemandem hat, oh, ich habe einen Termin jetzt, ich muss leider jetzt aufhören.
Ja, okay, sorry.
Apropos ficken, ich habe jetzt einen Termin. Nein, dass wenn man einfach in zwischenmenschlichen Konflikten mal darauf achtet, dass man das Wort immer weglässt, dass das die Situation komplett entspannen kann. Weil wenn man sagt, du bist jetzt doof, dann kann man darüber reden, warum jetzt derjenige doof ist. Aber wenn du sagst, du bist immer doof, ist halt schwierig, ne? Weil das sofort auf so eine Persönlichkeit geht.
Ja, ja, das stimmt. Ja gut, da ja, haben wir die Stunde voll.
Haben wir die Stunde
hat wieder voll. Sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Mhm. I wish you the best.
Ich habe jetzt gute Laune.
Das ist gut.
I wish you the best.
Wir warten auf deine Short Story, ne? Mach das mal.
Ah, ja, ja.
So,
ich finde das cool.
Und ich muss jetzt weiter, so, in diesem Zirkus, den ich mein Leben nenne. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Alles Liebe, alles Gute
dir auch,
und wir hören uns.
Ja.
Ciao.
Genau, Feedback immer gerne an mail@kreativdate.de oder via Instagram. Die Handles schreibe ich in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich immer sehr über Empfehlungen und Bewertungen. Bis bald.
Adios.
Adios.